Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. In dieser Episode möchte ich mir in aller Freiheit Gedanken über die Gedankenfreiheit machen. Hat doch bereits Friedrich Schiller, in seinem Don Carlos, entstanden in den Jahren 1783 bis 1787, gefordert, geben Sie Gedankenfreiheit. Schiller legte diese Worte dem Marquis von Posa in den Mund und gerichtet waren sie an König Philipp II. Von Spanien. Zunächst dachte ich, wie viel sich doch seitdem verändert hat. Mittlerweile brauchen wir um Gedankenfreiheit nicht mehr zu bitten, also zumindest in den Ländern, in denen die Menschenrechtskonvention von 1948 ratifiziert wurde. In deren 10 Artikel nicht nur die Presse- und Rundfunkfreiheit, sondern auch die freie Meinungsäußerung festgeschrieben sind, die jedem Menschen zustehen. Wehmütig beinahe kann man dann noch das Liedchen »Die Gedanken sind frei« schmettern und sich in Nostalgie üben. Ja, das waren schlimme Zeiten, in denen nicht nur seine Meinung nicht frei äußerbar war, sondern nicht einmal freie Gedanken zulässig waren. Wie man das verhindern wollte, ist mir durchaus ein Rätsel, denn eine Gedankenpolizei gab es auch damals nicht. Heutzutage darf jede und jeder alles denken und von sich geben. Vor allem in den sozialen Medien, in denen sich immer jemand findet, die sich genötigt fühlt, zuzustimmen, egal wie abstrus die Meinungen sind. Aber wenn Meinungsfreiheit herrscht, muss man gefälligst auch jede Meinung zum Ausdruck bringen dürfen, und zwar wirklich jede. Dazu fällt mir ein Bonmot ein, das Karl Kraus zugeschrieben wird, aber nachweislich nicht von ihm stammt, was aber letztlich an der Qualität nichts ändert. Es lautet, die Gedanken sind frei, jetzt brauchen wir nur noch die Gedanken dazu. Und wenn man so manches liest, speziell in den Kommentarspalten der antisozialen Medien, dann zweifelt man schon sehr stark daran, dass die Gedanken zur Gedankenfreiheit da sind. Hass und Hetze stehen an der Tagesordnung. Die Reaktionen sind Klagen ohne Ende. Der Hass und die Hetze kämen von Politik, heißt es. Doch das ist Unsinn, denn die Politik ist ein Spiegelbild unserer Zeit. Man sähe sich parlamentarische Reden aus den 70er Jahren und heute an. Die Rhetorik hat sich massiv verändert. Eine Rede des guten Bruno Kreisky würde wohl kaum jemand heute mehr ertragen. Es muss immer schneller, immer pointierter und am besten sarkastisch und unterspickt sein. Die Zwischenrufe gemahnen an den Kindergarten in ihrer Substanz. Im Endeffekt, wie in den Kommentarspalten, nur, dass die Politik das nicht anstieß. Dazu würde man ihr zu viel Macht einräumen. Spielt nur nach, was innerhalb einer sich auflösenden bzw. bereits aufgelösten Gemeinschaft passierte. Natürlich passierte das nicht von heute auf morgen, sondern hatte, wie viele andere Konflikte, eine lange Vorlaufzeit. Langsam hat man sich herangetastet. Wer aufmerksam war, konnte das beobachten und hat vermutlich bereits zu einem Zeitpunkt versucht, gegenzulenken, wo sich noch die wenigsten was dabei dachten. Allerdings ist es nicht etwas, was neu erfunden wurde, sondern immer schon latent da war. Nur, dass sich jene Damen und Herrschaften erst dann damit hervorwagten, als sie sich sicher waren, dass die Zeit und das Umfeld dafür günstig und empfänglich waren. Diese zersplitternden, entsolidarisierenden Elemente kamen, wie kann es anders sein, von den politischen Richtungen, die von jeher Solidarität und Zusammenhalt und gegenseitigen Schutz ein Dorn im Auge waren. Eine entsolidarisierte Gesellschaft, die sich auf Grabenkämpfe gegeneinander, auf Nebenschauplätzen angerichtet, konzentriert, hat nicht die Ambition, sich den tatsächlich wichtigen Fragen zu widmen. Dass es so leicht gelingt, diese Menschen auf die Nebenschauplätze abzuziehen, ist eine andere Sache. Fakt ist, es gelingt, so dass wir zwar offiziell Gedankenfreiheit haben, inklusive der dazugehörigen Meinungs- und Redefreiheit, diese Gedanken auch zum Ausdruck zu bringen, doch wie ist es um die tatsächliche Freiheit damit rum bestellt? Ist es tatsächlich so, dass die Gedanken frei sind und die dazugehörigen Meinungen unmanipuliert? Ist es nicht eher so, dass die Gedankenpolizei ganze Arbeit leistet? Wo wäre die Gedankenpolizei? Im eigenen Kopf. Gedankenfreiheit ist nur dann möglich, wenn ich mir selbst gestatte, bestimmte Gedanken zu haben und nicht an meinen eigenen Restriktionen scheitere. Diese Restriktionen und Schranken, die die meisten schlicht nicht wahrnehmen, sondern als ihre eigenen Konstrukte empfinden, bestehen letztlich in den Narrativen, die hegemonial aufgebaut und hinterfragt übernommen werden. Das heißt, objektiv gesehen haben wir Gedanken-, Meinungs- und Redefreiheit, doch subjektiv gesehen hat sie keinen Wert, solange man es sich nicht erlauben darf, gedankenfrei zu denken, also sich selbst nicht zu reglementieren. Meinungen konstruktiv und argumentativ wertvoll zu gestalten und diese dann in der freien Rede zum Ausdruck zu bringen. Deshalb wenden wir uns mit Marquis de Posa an eine Obrigkeit, die die argumentative, gedankliche Hegemonie übernommen hat und fordern, geben Sie Gedankenfreiheit. Doch, wer ist das heutzutage? An wen genau wenden wir uns? War es damals eindeutig die Gestalt von König Philipp II., so ist diese Eindeutigkeit im System der Wahlurnendemokratie längst abhanden gekommen. Es gibt nicht mehr diese Art der repräsentativen Gedanken- und Meinungsbildungsgewalt, an die man sich wenden könnte, sondern auch das hat sich demokratisiert und wurde von jenen übernommen, die gesichts- und namenlos diese Rolle einnehmen, nämlich jene, die die Macht dazu haben. Macht hat man dadurch, dass man den entsprechenden finanziellen Hintergrund hat, um Narrative aufzubauen und zu verbreiten. Es sind die großen Konzerne, die die Politik finanziert und damit unterminiert, respektive die PolitikerInnen, die brav nachsprechen, was ihnen vorgegeben wurde. Andererseits sind es Glaubenssätze, die uns seit dem Beginn der Industrialisierung eingehämmert werden, die zugleich die Form der Marktwirtschaft, wie wir sie heute kennen, einläutete, von der die meisten behaupten, sie sei alternativlos. Womit wir bereits bei der ersten Gedankengrenze sind. Der Kapitalismus, die Form der Gesellschaft, wie wir sie heute in den sogenannten hochentwickelten Demokratien vorfinden, die hat es schon immer gegeben, denn die Menschen seien nun mal gierig und stünden im Konkurrenzkampf zueinander. Das heißt, der Mensch sei darauf gepolt, dass der, der am meisten Einsatz zeigte, am meisten arbeite und keine Scheu davor habe, seine Ellenbogen gegen die Konkurrenz einzusetzen, also mit den sprichwörtlichen unsauberen Mitteln zu arbeiten, am erfolgreichsten wäre, deshalb verdient, auch am meisten Geld habe. Das Gegenteil sei der Sozialismus, also der Kommunismus, der allerdings nicht funktioniere, wie wir seit dem Ende des Realsozialismus wüssten. Das war von Anfang an klar, dass das nicht funktionieren könne, denn die Menschen arbeiteten schließlich nur, wenn sie ihren eigenen Vorteil nachjagen. Und deshalb ist das Konzept der sozialen Arbeit für alle von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil da niemand arbeiten würde, wie man ja angeblich gesehen hat, und damit kein Fortschritt möglich ist, geschweige denn die effiziente Versorgung der Menschen mit Konsumgütern, die aufgrund der fundamentalen Faulheit der Menschheit nicht erzeugt werden würden. Wirkliche Anreize gäbe nur ein freier Markt, in dem jede und jeder alles erreichen könne, wenn sie sich nur genügend anstrengen würde. Also umgekehrt, wer keinen Erfolg, und zwar Erfolg im Sinne des Kapitalismus, die sich im Anhäufen von Geld zeige Und dies bringt man am besten durch das Zeigen von Luxusartikeln zum Ausdruck, wozu nicht nur der Jaguar und die Rolex zählen, sondern auch die Wohnstätte und die Wohngegend. Dieses Zeigen des Wohlstands, den man sich selbstverständlich schwer erarbeitet hat, dient nicht dazu, den Neid anzufachen, sondern die anderen Menschen, die das nicht erreicht haben, anzuspornen. Wenn du nur genügend Arbeit investierst, dann kannst du das auch erreichen. Das ist auf den Satz zusammenzufassen: Wenn du arm bist, dann bist du selber schuld und schau schön, wie du dich selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehst, indem du dich selbst manövriert hast. Das ist die Barriere, an die man stößt in Gedanken und die unumstößlich scheint. Schließlich wird sie Tag für Tag mit neuem Material unterfüttert und steht damit stabil und unumstößlich. Wer daran rüttelt, darauf aufmerksam macht, dass die Weichen für eine Zukunft in Armut oder Reichtum bereits in der Herkunftsfamilie gelegt werden und kaum oder sehr schwer nur Alternativen möglich sind, der wird als links diffamiert. Das ist zwar mit Zahlen zu unterfüttern und auch mit gesellschaftlicher Teilhabe bzw. einem Ausbildungsniveau, das ebenfalls von monetären Ausstattungsniveau der jeweiligen Familie abhängt, aber auch das wird negiert, denn man kann sich ja aus jedem Sumpf herausarbeiten, wenn man nur will, auch aus den prekärsten. Und ja, auch dafür gibt es vereinzelt Beispiele. Wer sich nur ein wenig mit Kinderarmut auseinandersetzt allerdings, ich empfehle die Statistiken der Volkshilfe, weiß, dass Kinder aus prekären Haushalten von Anfang an weniger Chancen haben. Sie werden schlechter ernährt und werden häufiger krank. Dazu kommt noch das System der Halbtagsschule in Österreich, das die Eltern zu HilfslehrerInnen degradiert, was viele Eltern nicht leisten können, sei es aus Zeitgründen oder weil sie selbst nicht die entsprechende Ausbildung genossen haben. Der Punkt ist aber nicht, dass es keine Evidenzen gäbe, sondern von vornherein gar nicht daran gedacht werden darf, respektive ausgesprochen, dass die Gesellschaft als Solidargemeinschaft nur funktionieren kann, wenn die Ausgangslage vergleichbar ist. Denn sofort wird Chancengleichheit als Gleichmacherei abgestempelt. Dabei liegt es nur an der individuellen Leistungsbereitschaft. Das sieht man vor allem an jenen Menschen, die ihr Vermögen ererbt haben, inklusive den entsprechenden Chancen. Bildungsvorsprüngen etc. Das wird sehr gerne ausgeblendet, um das Narrativ aufrechtzuerhalten. Ebenso ist es mit dem Zusammenhang zwischen Prekariat und Gewalt, also Aussichtslosigkeit und der damit entstehenden Wut, die speziell bei jungen Männern ein Ventil in Gewalt findet. Damit soll diese Gewalt weder verteidigt noch kleingeredet werden. Sondern wenn man tatsächlich etwas dagegen zu tun bereit ist, muss man an die Wurzeln des Problems gehen, also radikal sein. Aber wie soll man das rechtfertigen, wenn die Gedankenschranke da ist? So sagt ein bekannter, angeblich bekannter Herr und Geldprofi, dass jede und jeder dumm ist, der selbst putzt, weil sich immer jemand findet, die weniger verdient als man selbst bzw. der man weniger zahlen muss, als man selbst bezahlt bekommt. Und deshalb ist die eigene Arbeitskraft mehr wert als die der Putzenden. Das klingt im ersten Moment natürlich logisch, wenn man das Menschenbild hat, dass man nach dem angeblich einsam kämpfenden Wolf kreiert und dabei übersieht, dass man als Mensch in Gemeinschaft lebt und die Gemeinschaft zu blöd ist, auch diesen einsamen Wölfen Leistungen zur Verfügung zu stellen, die auch von der Person mitfinanziert werden, die so blöd ist, für so wenig Geld zu putzen. Übrigens leben Wölfe in der Mehrheit auch in einer Gemeinschaft, also hinkt das Bild von vornherein. Eher ist damit ein menschliches Alpha-Männchen gemeint, das dann irgendwann draufkommt, am billigsten ist es, mir eine Ehefrau anzuschaffen. Denn die hat 24/7 für meine Bedürfnisse Bereitschaft und kostet noch viel weniger als die angestellte Putzfrau, die eben nur putzt. Eine Ehefrau macht viel mehr, aber das nur nebenbei. So dreht sich die Spirale nach unten, und wenn diese herausgebrüllte Erkenntnis, der Herr kann offenbar nur brüllen, was wohl heißen soll, irgendeine Aussage wird wahrer, nur weil sie mit viel Lautstärke vorgebracht wird, auf die Gesamtgesellschaft übertragen wird, dann sind wir dort, wo wir jetzt stehen. Die Erkenntnis ist also weder neu noch kreativ, sondern seit langem unter dem Begriff Imperialismus bekannt. Das heißt, wenn ich in meinem Land nicht in der Lage bin, entsprechend kostengünstig zu produzieren, wird die Produktion in ein anderes Land verlegt, weil die Rohstoffe billiger sind, die Löhne niedriger und ArbeiterInnenrechte nicht vorhanden. Wie blöd muss ich sein, das nicht auszunutzen? Und wieder greift das Narrativ, die dort könnten es auch schaffen, wären sie nicht so blöd, für unseren Wohlstand zu Hungerslöhnen zu arbeiten. Armut als individuelles, selbstgemachtes Schicksal verhindert echte Hilfe, beziehungsweise das Hinterfragen von strukturellen Problemen. Reichtum als Versagen des sozialen Miteinander nicht ansprechen zu dürfen, sondern es als individuelle Leistung hinzustellen, die nicht dadurch belastet werden darf, dass diese Menschen den entsprechenden Beitrag zu einem funktionierenden gesellschaftlichen System erbringen, also den Überreichtum als politisches und damit als gesellschaftliches Problem ansprechen zu dürfen, ist ebenso ein systemisches Versagen, das aus einer Gedankenschranke entsteht. Gewalt gegenüber menschlichen und nichtmenschlichen Tieren, die als solche aus dem System der Gier und des Individualismus erwächst, nicht als solche ausweisen zu dürfen, ist etwas, was die Gedankenfreiheit einschränkt. Die Übernahme von Narrativen, die von gesellschaftlich besser gestellten verbreitet werden, durch die Opfer kann ebenfalls nur gesellschaftlich aufgelöst werden. Solange die Produktionsmittel in den Händen einiger weniger liegen, die Verteilungshoheit bei einer Minderheit liegt, die sich auch selbst bestimmt, wie viel Beiträge sie leisten will, solange die gesellschaftliche Deutungshoheit bei einem exklusiven Kreis von überreichen MedienmacherInnen liegt, wird sich an den Narrativen nichts ändern. Kurz gesagt, solange man nicht ernsthaft, ohne Dünkel und Vorurteile über einen Sozialismus reden darf, der die Kraft hat, eine Gesellschaft zu schaffen, in der niemand auf Grundlegendes wie Wohnen, Essen, Bildung oder Gesundheit verzichten zu müssen, weil er es sich nicht leisten kann, so lange gibt es keine tatsächliche Gedankenfreiheit. Und letztlich ist eine Welt voller Love, Peace and Tofu eine sozialistische. Proletarier aller Länder, vereinigt euch und lasst euch nicht länger entzweien. Dann können wir eine Welt aufbauen, die gerecht ist und tatsächlich niemanden zurücklässt. Gegen Profit, Kapital, Krieg und Imperialismus. Für Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, Gerechtigkeit und Frieden. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib sie mir gerne in die Kommentare und hör wieder rein, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.